Journal Panorama.
Guten Abend. Wir widmen uns heute unserem Schwestermedium, dem Fernsehen, beziehungsweise einem Aspekt davon, der sogenannten Talkshow und ihren Anfängen. Vor knapp 2 Wochen ist Franz Kreuzer gestorben. Ein Vermächtnis dieses Journalisten und kurzzeitig auch Ministers ist der legendäre Club 2, eine ganz große ORF-Marke. Kreuzer hat den Club 2, den man gut und gerne als Mutter aller Talksendungen bezeichnen kann, als einstiger Fernsehintendant möglich gemacht. Der Club 2 war in den 1970er und 1980er Jahren das Maß aller Dinge in Sachen Diskussion im Fernsehen und wurde von vielen anderen Sendern kopiert. Später ist das Format noch einmal aufgenommen, dann aber endgültig eingestellt worden. Stefan Kappacher ist für uns der Frage nachgegangen, was vom Club 2 in den aktuellen politischen Talkformaten der verschiedenen deutschsprachigen TV-Sender geblieben ist und ob vielleicht gar Satire-Sendungen, die diese Formate immer stärker aufs Korn nehmen, auf ihre Weise der Club 2 unserer Zeit sind.
Lieber Günther Jauch, liebe ARD, liebe Bildredaktion, einmal bitte tief durchatmen, vielleicht nehmen Sie sich meinen Stuhl, setzen Sie sich hin, Sie müssen jetzt ganz, ganz stark sein.
Jan Böhmermann macht Satire auf ZDF Neo. Neo Magazin Royal heißt die kleine, gebührenfinanzierte Loser-Show, wie Böhmermann seine Sendung gern auch einmal nennt. Zuletzt hat er den großen Günther Jauch mit der gleichnamigen ARD-Talksendung das Fürchten gelehrt. Und das kam so. Jauch hatte zum Thema Griechenland ein altes Video mit dem griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis auf YouTube ausgegraben, das den mit einer vermeintlich eindeutigen Geste zeigt.
And stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself.
Der Stinkefinger für Deutschland, Herr Minister. Die Deutschen zahlen am meisten und werden dafür mit Abstand am stärksten kritisiert. Wie passt das zusammen?
Well, can I make a very simple point?
That video was doctored. Lassen Sie mich etwas ganz Einfaches sagen. Dieses Video ist falsch. Das ist so montiert worden. Ich habe so etwas nie gemacht. Ich schäme mich dafür, dass man mir das zutraut, ein solches Video. Ich bin sicher, das haben Sie nicht gewusst.
Empörung, Verwirrung. Böhmermann nahm den Ball auf und netzte ein. In seiner Sendung bekannte er sich dazu, den Finger hineinmontiert, also das Video gefälscht zu haben. Ein grandioses Making-of sollte das beweisen. Viele nahmen ihm das Fake-Fake auch ab. Dabei bewies die Satire vor allem eines, wie selbstgefällig Fernsehen mit seinen großen Stars werden kann.
So sind wir Deutschen halt. In einem Jahrhundert zweimal Europa verwüstet, aber wenn man uns den Stinkefinger zeigt, dann flippen wir aus. Dann kennen wir keine sachliche Diskussion mehr.
Liebe Redaktion von Günther Jauch, Yannis Varoufakis hat Unrecht. Ihr habt das Video nicht gefälscht. Ihr habt einfach nur das Video aus dem Zusammenhang gerissen und einen griechischen Politiker am Stinkefinger durchs Studio gezogen, damit sich Mutti und Fadi abends nach dem Tatort nochmal schön aufregen können. Der Ausländer, raus aus Europa mit dem! Er ist arm und nimmt uns Deutschen das Geld weg. Das gibt's ja wohl gar nicht. Wir sind hier die Chefs. So, das habt ihr gemacht und der Rest ist von uns.
Selbstgefällig war der Club 2 nie, nicht einmal selbst verliebt, dafür sehr authentisch mit der knarzenden Sitzgarnitur aus Leder. Das hier war der Hosenboden von Axel Corti, der mit Eva Dyson und Johanna Donal über das Frauenbild in den Medien diskutierte. Natürlich war es eine andere Zeit, eine historisch optimistische, sagt der langjährige Leiter der Sendung, Peter Huemer.
Historisch optimistisch heißt, die Welt ist veränderbar durch uns Menschen. Und in einer solchen Phase ist natürlich das Wort sehr wichtig, von entscheidender Bedeutung, weil man muss ja darüber diskutieren und darüber streiten, wie sie verändert werden soll. Und daher kam solchen Gesprächssendungen, in denen die Zukunft verhandelt wurde, eine besondere Bedeutung zu.
Erfunden hat die Sendung der geniale Kuno Knöbel, aber ermöglicht und gestützt habe sie der damalige FS2-Intendant Franz Kreuzer, erinnert sich Peter Huemer.
Der Kreuzer war auch mit der Sendung immer sehr verknüpft. Es hat niemanden gegeben im ORF, mit dem ich so intensive und zum Teil heftige, sehr heftige Auseinandersetzungen hatte wie mit dem Kreuzer. Gleichzeitig aber stand der Kreuzer voll hinter der Sendung, voll hinter ihrem Konzept.
Interventionen der Politik wegen Themensetzung oder Auswahl der Gäste waren bei Franz Kreuzer chancenlos, sagt Gerhard Weiß. Der ehemalige Generalintendant des ORF war langjähriger journalistischer Weggefährte von Kreuzer und damals dessen Pendant auf dem anderen Kanal, also Intendant von FS1.
Der Kreuzer war für diese Interventionen nicht zugänglich. Er hat immer gleich zum Argumentieren begonnen. Und da ist aber seinem Partner bald einmal die Luft ausgegangen, weil er sehr intellektuell und verbal begabt, wie er war, die mehr oder weniger niedergerät hat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es auch nur ein einziges Mal zu einem Nachgeben gekommen wäre. Interventionen hat es sehr, sehr viele gegeben. Die sind aber dann mit der Zeit abgeflacht, weil man gesehen hat, das nutzt eh nichts. Und weil der Anhängerkreis des Club 2 immer größer wurde.
Aus heutiger Sicht war das Konzept einfach. Damals war es revolutionär. Menschen wie du und ich durften im Fernsehen plötzlich mitreden.
Das waren die sogenannten, heute schrecklicher Begriff, aber das waren die sogenannten Betroffenen. Und die Auseinandersetzung zwischen den sogenannten Betroffenen und den Experten konnte unglaublich spannend sein und hat einen völlig anderen Ton ins Fernsehen, respektive in die Fernsehgespräche gebracht.
Wenn man sich manche alte Club 2s ansieht, dann ist das ganz zentral. Also dieser Versuch, ein Experiment zu starten, wo verschiedenste Menschen auf Augenhöhe miteinander reden. Und manchmal hat man das Gefühl gehabt, das Thema war eigentlich ein bisschen egal, sondern es ist darum um diesen sozialen Raum gegangen, bei dem Menschen aufgeregt mitgefiebert haben. Und das war wirklich so ein Thema, was ist im Club 2 diese Woche? Das hat sich auch in den neuen Club 2 noch eingerettet.
Sagt Corinna Milborn. Die Infochefin des Privatsenders Puls 4 war selbst eine der Moderatorinnen bei der Neuauflage des Club 2 im ORF zwischen 2007 und 2012. Die starke Marke machte das durchaus gelungene Revival so viele Jahre später möglich. Doch bleiben werden die Erinnerungen an die Anfänge. Rudi Dutschke, Edward Teller, natürlich Nina Hagen.
Versucht doch da gerade rauszukommen, indem ich von Woman Sex erzähle, indem ich erzähle, dass die Frauenorgasmen so wichtig sind, dass die Frauen sich anfassen müssen. Nämlich da, in front of is the point of Woman Sex. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut so machen.
Der Vater der Wasserstoffbombe brachte eine Frau zum Weinen, indem er von den Segnungen der Neutronenbombe schwärmte.
Wir sollten uns über diese Punkte genau verständigen und nicht aufhören zuzuhören, wie Frau Koch aufhört zuzuhören. Denn von all dem Material, das in der Welt existiert, ist das Trägste das menschliche Gehirn. Bitte versuchen Sie, etwas zu lernen über die Neutronenbomben, über die neuen Möglichkeiten der Abwehr, bevor Sie sich entscheiden, ob das richtig oder falsch ist.
Ihren Unwillen darüber, dass Frau Koch zutiefst erschüttert ist, über die Art, wie Sie über diese Waffe geredet haben, zeigt, dass Sie nicht merken, was Millionen Menschen ängstigt und peinigt und beschädigt in ihrem Menschenbild, ausgelöst durch eine ganz geringe Zahl von Forschern, von Menschen, die Weltverantwortung für sich in Anspruch nehmen.
Der Politiker und Publizist Freimut Duwe hatte die Schweizer Politikerin Ursula Koch gegen den eiskalt und düster argumentierenden Edward Teller in Schutz genommen. Und Günther Nenning diskutierte 10 Jahre nach 1968 3 Stunden lang live mit Daniel Cohn-Bendit und Rudi Dutschke.
Das, was man wollte, hat man nicht bekommen.
Sicherlich wollte ich nicht, dass ich zusammengeschossen bin.
Gehen wir mal von dem ein bisschen weg. Aber auch die Erwartung, wir können eine neue Welt bauen. Die alte Welt hat zurückgeschlagen, die alte Welt hat gewonnen.
Können Sie noch so ganz einfach sagen, historische alte Gesellschaft? Sind alt. Können Sie noch so ohne weiteres sagen, alte Gesellschaft? Gerade durch die 60er Jahre, wie auch immer, wie widersprüchlich, wie verloren, wie gewonnen, wie auch immer. Wer kann denn heute überhaupt noch so von einer alten Gesellschaft reden?
Die Menschen hatten ja längst gelernt, diesen übermächtigen Apparaten, wie es eine Fernsehanstalt ist, zutiefst zu misstrauen. Und daher war es ganz wichtig, dass das live stattgefunden hat und dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wussten, was immer jetzt passiert, die können gar nichts machen, weil es passiert jetzt.
Sagt Peter Huemer, damals Sendungschef. Wie ist Franz Kreuzer als verantwortlicher Intendant mit Aufregersendungen umgegangen? Gerhard Weiß.
Wenn so ein Skandal hochgekommen ist, dann hat er sehr analytisch argumentiert. Er hat nie gestritten in dem Sinn, aber er hat argumentiert. Er hat immer das Gespräch gesucht und die Auseinandersetzung. Und wenn ihm die bittersten Vorwürfe gemacht worden sind, dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt Ihre Meinung, aber ich bitte Sie zu bedenken, das. Und schon war man mitten in einem Gespräch drinnen. Und so sind diese Skandale nach und nach auch wieder abgeflaut. Weil die Halbwertszeit von Skandalen ist ja in Österreich bekanntermaßen sehr klein. Man regt sich heute über etwas auf und morgen weiß man schon nicht mehr über was.
Für den Medienwissenschaftler Matthias Karmasin ist mit Sendungen wie diesen jedenfalls Fernsehgeschichte geschrieben worden.
Der Club 2 hat eigentlich eine unglaublich große Themenvielfalt abgedeckt. Zweitens die Art, wie diskutiert wurde. Sehr authentisch, sehr echt. Es sind dort Menschen offensichtlich vor der Erfindung des Mediencoachings auf der Couch gesessen, die auch geredet haben, stellenweise politisch unkorrekt, stellenweise sogar zu lang, stellenweise ausfällig, stellenweise lustig. Und das Dritte war, Club 2 hat immer einen intellektuellen Anspruch gehabt, der nicht immer eingelöst wurde, aber der Grundanspruch war wohl, intelligenten Menschen beim Nachdenken zusehen zu dürfen.
Ein Maßstab, den die politischen Diskussionssendungen von heute nur in den seltensten Fällen gerecht werden. Club 2-Macher Peter Huemer meint, dafür seien weder die Formate noch die Akteure verantwortlich. Talksendungen seien quasi Kinder ihrer Zeit.
In dem Moment, wo den Menschen erklärt wird, ihr könnt nichts verändern, es sind übergeordnete Gesetze, in die ihr nicht eingreifen könnt, entsteht ein historischer Pessimismus, logischerweise. Und in dem Zusammenhang ist das Wort daher unwichtig. Es wird zum Gerede. Talkshows, die in der Phase stattfinden, auch wenn sie noch so gelungen sind, haben sie immer noch den Beigeschmack, naja, aber besonders wichtig ist es nicht.
Die Analyse der Sendungsmacher und Moderatorinnen von heute fällt naturgemäß differenzierter aus. Wobei die Verbundenheit mit dem Club 2 bei allen da ist. Der Mythos lässt keinen kalt.
Sonntagabend im Zentrum, die Live-Diskussion hier in ORF 2. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren.
Ingrid Thurnherr moderiert die wichtigste Talksendung des ORF-Fernsehens. Sie empfindet den Club 2 nicht als schweres Erbe, das auf ihr lastet. Für sie war das Ende der Neuauflage 2012 eher eine Befreiung.
Seit es den Club 2 nicht mehr gibt, ist es weniger eine Last oder eine Bürde, als vielmehr auch die Möglichkeit, diese politische Diskussion um den gesellschaftspolitischen Aspekt, den der Club 2 geliefert hat, der jetzt nicht mehr da ist, eben zu erweitern. Und das erweitert eigentlich unsere Möglichkeiten. So sehen wir das, obwohl wir manchmal natürlich ein bisschen traurig sind, dass es den Club 2 nicht mehr gibt, weil manche Themen für ihn maßgeschneidert werden.
Auch die Privaten pflegen ihre Diskussionssendungen.
Der Talk im Hangar 7, heute mit dem Thema Streitfall Südtirol. Ist der Konflikt gelöst?
Der Sender Servus TV von Red Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz leiht sich dafür prominente Journalisten wie Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter und NZZ-AD-Chef Michael Fleischacker als Moderatoren aus. Und der Pro7-Sat1-Ableger Puls 4 lässt auch regelmäßig live diskutieren.
Wir begrüßen Sie bei Pro und Contra, dem Puls 4 News Talk zum Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Und hier ist Ihre Gastgeberin, Corinna Milborn.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra an einem Tag, an dem in Europa Betroffenheit herrscht.
Corinna Milborn betont, dass man die Sendung zuletzt stetig weiterentwickelt habe. Vom reinen Polit-Schlagabtausch hin zum Talk über die wichtigen gesellschaftspolitischen Themen. Auch bei den Diskutanten sei man deshalb um mehr Breite bemüht. Mehr Gäste aus dem Ausland, neue Gesichter.
Neulich war eine türkische Rapperin da zum Beispiel, eine junge Frau unter 25, die aus ihrer Perspektive als Migrantin, als Künstlerin mitredet beim Thema Deutsch reden oder nicht. Das sind Leute, die muss man intensiv suchen, weil die sind nicht schon im Fernsehen. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, mehr Leute mit keiner Mainstream-Meinung ins Fernsehen zu bringen, um auch die Diskussionen relevanter zu gestalten für eine breitere Schicht.
Ich sehe die Themensetzung von Puls 4 und die machen sehr, sehr oft ähnliche Themen, wie wir sie machen, vielleicht in einer etwas anderen Besetzung, mit einer etwas anderen Fokussierung in der Diskussion. Aber den wirklichen Vergleich, den wir uns gerne anschauen, der kommt aus Deutschland, ein bisschen auch aus der Schweiz, das ich auch näher beobachte. Und da sieht man, dass bei den internationalen Themen eine sehr ähnliche Herangehensweise ist, bei den ausdrücklich auf Politik fokussierten Talkformaten.
Sagt Ingrid Thurnherr. Der österreichische Privatsender ATV hat seine Live-Diskussionssendung Am Punkt mangels Erfolgs im vergangenen Jahr abgedreht. Martin Thür zeichnet für das Nachfolgeformat Klartext verantwortlich, das nicht live ist. Eine Interviewsendung mit dem gleichen Namen wie unsere Ö1-Diskussionsreihe, die lange vorher schon da war. Thür meint, dass einfach zu viele Live-Diskussionen auf dem Markt waren.
Die Kollegen machen ja einen guten Job, also Ingrid Thurnherr, Corinna Milborn, die Kollegen bei Servus, die machen einen guten Job. Die Frage ist, wie groß ist der Aufwand, den ATV betreiben müsste, um hier ein Produkt zu machen, das so hervorsticht, das so anders ist im Live-Talk, dass man sagt, okay, dann schaue ich das bei ATV. Denn im Wesentlichen hat man halt dann schon das Problem, wenn es dann 4 Sendungen gibt, die jede Woche politische Themen bearbeiten, dass man sich wiederholt, dass dann alle dieselben Themen machen, dass dann überall dieselben Leute sitzen. Und ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich halt auch nicht.
Und außerdem habe Live nicht nur Vorteile.
Du hast bei einer Live-Situation Zeitzwänge. Du musst irgendwann fertig werden, du musst irgendwann ins Werbebreak. Du hast nachfolgende Sendungen, die auch irgendwie senden wollen. Du kannst nicht ewig diskutieren, wie das der alte Club 2 hat. Die Zeiten sind vorbei, dass kein Programmmacher dieser Welt hat mehr wirklich freie Sendezeit. Das nimmt dir halt dann schon die Chance, gerade, finde ich, bei politischen Gesprächen nachzuhaken und dann irgendwie dran zu bleiben.
Als Peter Wehmer und seine Leute mit dem Club 2 Furore gemacht haben, war Thür, Jahrgang 1982, noch gar nicht auf der Welt. Wehmer ortet jedenfalls ungebrochene Nachfrage nach Diskussionssendungen beim Publikum.
Es gibt natürlich nach wie vor ein Grundbedürfnis, dass Fragen der Zeit öffentlich diskutiert und abgehandelt werden. Und dafür ist natürlich das Fernsehen ein ideales Medium und Fernsehen, das sich selber gesellschaftspolitisch ernst nimmt in seiner Bedeutung, wird daher darauf nicht verzichten wollen.
Der Medienwissenschaftler Matthias Karmasin meint, dass Diskussionssendungen sogar für die immer schwerer zu erreichende junge Zielgruppe attraktiv sein können.
Es gibt einen Teil, für die gerade diese Live-Diskussionen einen Anlass geben, um den Second Screen zu nutzen, um nebenbei Fakten zu checken oder auch nur in Form von Tweets, Chats, Blogs, sich über aktuelle Diskussionsbeiträge im Social-Media-Netzwerk auszutauschen, oft nur ganz kurz. Da ist durch die Second-Screen-Nutzung durchaus auch ein Eintrittspunkt in eine Medienwelt gegeben, die auch für jüngere Nutzer und Nutzerinnen interessant ist. Also würde ich eine generelle Krise nicht ausrufen.
Wobei die Vorlieben des Publikums unergründlich seien, wie Ingrid Thurnherr sagt. Bei der Auswahl der Themen gehe die Redaktion journalistisch vor und es hätte auch gar keinen Sinn, auf die Quoten zu schielen.
Wenn ich zurückblicke auf das Jahr 2014, dann sehe ich, dass die meistgesehene Sendung jene war, die wir sehr spontan nach dem Song Contest Sieg von Conchita Wurst aufgestellt haben, wo die Conchita Wurst aber nicht mal dabei war, weil sie natürlich noch unterwegs war. Aber trotzdem, da haben mehr als 700.000 Leute zugeschaut und das ist fast doppelt so viel, wie sonst uns am Sonntagabend die Treue halten.
Conchita Wurst hätte auch gut in den Club 2 gepasst mit seinen Kerntugenden. Es muss live sein und es muss menscheln. Puls 4 Infochefin Corinna Milborn.
Die haben immer diesen Spannungsmoment, dass alles sein könnte. auch als Moderatorin, ich liebe diese Sendungen, weil es hat immer, man weiß nicht, was passieren wird. Es kann sein, dass jemand aufsteht und geht. Es kann sein, dass zwei fürchterlich zu streiten beginnen oder dass zwei, die man als Gegner sozusagen eingeladen hat, sich plötzlich verbünden miteinander. Dass jemand was ganz anderes sagt. Dass im Publikum ein Transparent hochgehalten wird, weil jemand diese Minute im Fernsehen nutzen will.
Genau das ist bei Günther Jauch am vorigen Sonntag passiert, als er mit seinen Gästen über die Flüchtlingstragödie im Mittelmeer diskutierte.
Guten Abend und herzlich willkommen hier live aus dem Gasometer in Berlin.
Ein Gast im Publikum erzwang eine Schweigeminute für die im Mittelmeer ertrunkenen Menschen.
Ich möchte wirklich jetzt auch mal die Chance ergreifen, diesen Menschen ein Gedenken zu schenken, indem ich Sie bitte, eine Gedenkminute dafür einzulegen. Bitte stehen Sie auf dafür. Wir möchten diesen 1000 Toten, die letzte Woche an unserer europäischen Außengrenze, an unserer deutschen Grenze gestorben sind, gedenken.
Herr Höppner, ich würde trotzdem gerne bei allem gedenken.
Ja, weil in Deutschland nur sollte eine Minute Zeit haben, um diesen Menschen zu gedenken. Jetzt bitte.
Jauch wirkte da nicht besonders souverän. Dabei bringen genau solche Momente der Sendung Aufmerksamkeit, die sie sonst eher nicht bekommen würde. Matthias Karmasin.
Bei Talkformaten gibt es ja kaum Regeln. Noch nicht einmal die Regel, dass man zuhört und Leute ausreden lässt, wird immer eingehalten. Beim Fußball wird der Schiedsrichter da wahrscheinlich sofort reinpfeifen, sondern faul. Ja? Also ich würde sagen, das macht genau den Reiz dieses Formates aus. Und ich würde meinen, das Publikum würde skeptisch werden, wenn nicht in regelmäßigen Abständen solche Pannen passieren würden. Also zu glatt darf es ja gar nicht sein.
Ja, man kann sagen, jede Art von Nachrede ist besser als gar keine. Aber wünschen in dem Sinne, mein Gott, man muss immer damit rechnen. Und trotzdem kann man sich nie auf sowas vorbereiten. Das ist schon klar. Ich hatte gelegentlich solche Momente. Ich hatte einmal den Moment, als es um die Kärntner Ortstafeln ging, als der Valentin Inzko versucht hat, dem damaligen Landeshauptmann Gerhard Dörfler in laufender Sendung eine Vereinbarung abzuringen, indem er aufgesprungen ist und gesagt hat, jetzt schlag ein, komm, lass uns jetzt die Sache dingfest machen. Und Herr Dörfler sich natürlich geweigert hat. Und das sind so Momente natürlich, wo man sich schwer tut, wie ob jetzt das oder das die richtige Reaktion ist. Planen kann man sowas nie. That's the game. Das ist der Job eines Fernsehmoderators, der Live-Sendungen moderiert.
Ingrid Thurnherr zeigt bis zu einem gewissen Grad Verständnis für den deutschen Kollegen. Corinna Milborn sieht einen klaren Zusammenhang mit Jauchs Positionierung.
Jauch vermittelt oft den Eindruck, dass er versucht, die deutsche Mainstream-Meinung zu stärken. Es ist ganz oft so, dass die Regierungsposition Deutschlands da durchschlagt in der Sendung. Und das war ganz besonders so bei dieser Sendung mit Varoufakis. Das Gleiche bei dieser Sendung mit den Flüchtlingen. Ich glaube, das ist deshalb bei diesen Jauch-Sendungen so stark rezipiert, weil es dieses Gefühl, dass diese Sendung ohnehin nur transportiert, was gewünscht ist, durchbricht und da dann Momente entstehen, wo plötzlich alles möglich scheint.
Eine Minute Jauch kostet den Norddeutschen Rundfunk laut Wikipedia übrigens rund 4.500 Euro. Günther Jauch hat seine eigene Produktionsfirma und er kann Bedingungen stellen. Jan Böhmermann hat es in seiner Satire-Sendung so auf den Punkt gebracht.
Günther Jauch fährt in einem Jahr so viel Cash ein wie das Finanzamt von Athen. Der ist natürlich, finanziell ist er sehr nah an den Griechen dran. Also, ich würde sogar sagen, er verdient mehr als die ganz Griechenland. And stick
the figure to Germany. Dass Satire mehr kann als nur spotten, hat Böhmermann mit seinem Varoufake selber bewiesen. In den USA haben satirische Nachrichtensendungen schon lange Tradition. Namen wie Jon Stewart und Stephen Colbert stehen für Ironymation, also Information, die mit viel Ironie dargeboten wird. Ein Meister dieses Faches ist auch John Oliver, der in seiner wöchentlichen Sendung Last Week Tonight Aufklärung im besten Sinn des Wortes betreibt. Herausragend seine Sendung zum Thema Überwachung. Our main story tonight is government surveillance. John Olivers These, kein Mensch interessiere sich für Überwachung. Wenn man den Leuten aber klar mache, dass auch intime Fotos bei Geheimdiensten wie der NSA landen, wenn sie per E-Mail verschickt werden, dann sei das niemandem mehr egal. John Oliver hat diesen Ansatz mit Edward Snowden erörtert. Ein Kultinterview, für das er den Whistleblower im russischen Exil in Moskau besucht hat.
If the American people understood this, they would be absolutely horrified. I guess I never thought about putting it in the context of your junk.
So habe ich das noch nie betrachtet, sagt Snowden. Man dürfe aber nicht aufhören, intime Fotos zu mailen, nur weil sich staatliche Behörden falsch verhalten. Wenn man aus Angst vor Überwachung Dinge aufgebe, dann seien einem diese Dinge nicht viel wert.
Sacrifice our values because we're afraid. We don't care about those values very much.
That is a pretty inspiring answer to the question, hey, why did you just send me a picture of your dick? Because I love America, that's why.
Für den Medienexperten Matthias Karmasin steht längst fest, dass solche satirischen Sendungen zur politischen Bildung beitragen.
Gerade das Beispiel Jon Stewart zeigt, weil das empirisch gut untersucht ist in Amerika, sehr deutlich, dass sehr viele jüngere Menschen die Jon Stewart Show als eine Quelle politischer Information benutzt haben. Natürlich war es lustig und man konnte sich auch bestens amüsieren, aber es wurden immer auch Probleme angesprochen, allerdings natürlich mit einer kräftigen Schuss, je nach Leser, Zynismus, Ironie oder Humor.
Es ist eine Einstiegsdroge vielleicht für manche, die jetzt qualitätsvolle Informationsformate noch nicht kennen, weil, wenn ich mitkriege, da lachen ganz viele Menschen über solche Dinge, nur ich verstehe es nicht, warum da gelacht wird, da beginne ich nachzuprüfen und mir das Wissen irgendwo zu holen.
Ergänzt der Kommunikationswissenschaftler Fritz Hausjell. Puls 4 will genau deshalb jetzt verstärkt auf Satire setzen.
Wir merken es bei den Zusehern, die glauben es mehr, wenn es satirisch überspitzt ist, als wenn es eine straighte Nachrichtensendung ist, weil sie den Glauben an diese Autoritäten, zu denen Medien teilweise gehören, verloren haben.
So Corinna Milborn. Im ORF wird dieser Zugang zum Teil von Dirk Stiermann und Christoph Grissemann mit Willkommen Österreich abgedeckt. Ingrid Thurnherr hätte gern noch mehr.
Ich glaube auch, dass bei uns Stiermann und Grissemann Ansätze in diese Richtung haben, weil wir bekommen im Wochenrhythmus Anfragen aus dieser Redaktion, ihnen den einen oder anderen Ausschnitt aus der Pressestunde oder auch aus im Zentrum zur Verfügung zu stellen, was wir natürlich auch immer gerne machen. Ich glaube, es könnte was Eigenes vertragen in Österreich. Ein solches Format, was auch immer es braucht, um junge Leute heranzuführen an solche Inhalte. Ganz egal, man sollte es machen.
Und Peter Huemer meint sogar, dass Satireformate heute einen ähnlichen Reiz für das Publikum erzeugen könnten, wie in seiner Zeit der Club 2 gehabt hat.
Ich kann mir vorstellen, dass ein adäquater Zugang heute zu den großen Streitthemen der Zeit der satirische sein könnte, weil das spielerische Element auch die wiederum interessieren kann, die in Wirklichkeit ausgestiegen sind.
Und was würde Franz Kreuzer dazu sagen? Würde er sich für satirische Nachrichtensendungen in die Schlacht werfen? Er würde sie jedenfalls zulassen, meint sein Weggefährte Gerhard Weiß. Aber
Franz Kreuzer war Bildungssozialist, darf man es auch nicht vergessen. Für den ist Bildung und Volksbildung ein ganz hoher Wert gewesen. Und er hat auch alle journalistischen Hervorbringungen danach beurteilt, ob sie jetzt der Aufklärung dienen, ob sie den Menschen was bringen. Und ich weiß nicht, wie sein Urteil da ausgefallen wäre, wahrscheinlich eher skeptisch.
Vielleicht wäre Kreuzer gerade wegen des aufklärerischen Aspekts aber auch ein großer Befürworter gewesen. Wir können ihn nicht mehr fragen. 1977 hat Franz Kreuzer jedenfalls die legendäre Staatsoperette von Otto M. Zikan und Franz Nowotny, eine satirische Abrechnung mit dem Österreich der Zwischenkriegszeit, gegen den heiligen Zorn der Kirche und den Druck von Politik und Zeitungen auf Sendung gebracht. In vollem Bewusstsein dessen, was kommt. Das habe er nach der Sendung gegenüber dem Produzenten noch einmal klargestellt, erinnerte sich Kreuzer in einem Journal Panorama 2010.
Meine Herren, Sie sind ganz entsetzt über diese paar hundert Anrufe, die wir heute gehabt haben. Und da waren wir schon einige hundert Zeitungsartikel voraus. Ich muss Ihnen sagen, es musste uns allen klar sein, das ist ein starkes Stück. Und da muss man sich auch alles gefallen lassen und muss man sich dem stellen.
Der Abgesang auf den Unerschrockenen kommt von der Band Ruskaya und zwei Satirikern, die das Fürchten auch noch nicht gelernt haben.
Ciao! Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Schönen Abend. Dankeschön.
Der Schluss der Satire-Sendung Willkommen Österreich am Ende dieser Sendung von Stefan Kappacher. Morgen bei uns im Journal Panorama Das Heimweh ist immer da. Griechen in Österreich. Für heute sagt Ihnen Astrid Blank Danke fürs Zuhören.